neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Sarah zu Gast. Hallo Sarah.
Hallo.
Sarah, um auch die Leute so ein bisschen abzuholen, wer bist du, was machst du, in deiner Freizeit, außer Pen and Paper zu spielen, weil da kommen wir ja gleich noch zu, nur dass die Leute mal so ein kleines Bild von dir haben.
Ich bin 38 und komme aus München, bin Grundschullehrerin und abgesehen von Pen and Paper bin ich in meiner Freizeit relativ viel mit Musik beschäftigt. Grundsätzlich singe ich auch selber, wobei ich das zuletzt viel zu wenig tue. Seit ich meinen Langzeitchor verlassen habe. Ich gehe aber auch ganz viel auf Konzerte oder höre einfach Musik. Also Musik gehört für mich ganz zentral zum Alltag dazu. Genau, und sonst reise ich gerne. Weil meistens nicht so wahnsinnig weit. Wir sind in erster Linie campingtechnisch unterwegs.
Ah, cool. Ja, wir auch.
Haben uns jetzt vor 2 Jahren ein Dachzelt gekauft. Davor hatten wir schon ein geliehenes zum Ausprobieren und nachdem wir festgestellt haben, dass uns das sehr gut gefällt, haben wir jetzt unser eigenes.
Es ist der geilste Urlaub, den ich mir und meine Frau auch mit den Kindern einfach vorstellen kann.
Ja, also ich bin einfach auch mit Campen groß geworden.
Ja, mir geht's genauso. Meine Eltern, die hatten früher einen Wohnwagen und wir sind damit oft losgefahren. Meine Frau und ich, wir haben jetzt vor ein paar Jahren ein Zelt gekauft, wo wir alle 4 Platz finden. Mhm. Also 5, der Hund kommt mit. Und ist also in meinen Augen einfach der schönste Urlaub.
Ja, ich bin auch ganz, ganz großer Fan davon. Also wir haben jetzt mittlerweile einen Hochdachkombi, dann eben in Kombination mit Dachzelt. Mein Mann hat den Kofferraum jetzt angefangen auszubauen. So ein bisschen.
Cool.
So, dass wir irgendwie Küche und alles da mit drin haben.
Ja, braucht man alles halt, ne? Wo, genau. Wo geht's hin meistens? Ich meine, ihr seid unten in München, also da wäre es ja auch Italien, Kroatien ist dann ja auch
kein Ja, Schimmer. Genau, also Italien ist auf jeden Fall regelmäßig mit dabei. Letztes Jahr waren wir in Polen, dieses Jahr auf Island, allerdings ohne Dachzelt, weil das auf der Fähre zu teuer geworden wäre.
Oha, wegen Übergröße wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, damit wären wir über die 1,90 gekommen und das wären dann knapp 1.000 Euro mehr für die Fähre gewesen.
What?
Genau, da haben wir gesagt, wir lieben unser Dachzelt, aber nicht so sehr.
Okay, krass.
Dann waren wir doch nochmal mit dem normalen Zelt.
Ja, okay, krass. Oh, das hätte ich aber auch nicht gedacht, dass die dann nochmal so teuer werden.
Mhm, ja.
Okay, heftig. Okay, krass.
Genau. Ja, wir haben auch irgendwie gedacht, naja, irgendwie dann 100, 200 Euro, ja, gut, machen wir.
Ja, das hätte ich auch, gesagt.
Dann war es plötzlich 900.
Nee.
Genau.
Okay, cool. Ja, cool. Finde ich geil. Camper sowieso. Also, aber es soll ja kein Camper-Podcast hier werden oder sein.
Ja, genau.
Es soll ja darum gehen, über den Blick hinter den Charakterbogen von dir und wie du zum Pen and Paper Rollenspiel gekommen bist.
Wobei ich auch schon im Dachzelt auf dem Campingplatz Pen and Paper gespielt habe.
Okay, Cool, können wir nachher noch zu kommen mit gespielten Systemen und so weiter und so fort. Aber erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Das ist ja immer so die erste Frage, die ich hier stelle.
Ja, da ist mein Mann dran schuld. Der spielt schon seit den 90ern Pen and Paper. Hat sehr klassisch mit DSA angefangen. Irgendwie in der Nachmittagsbetreuung die sein ehemaliger Kindergarten gemacht hat für die Ende Grundschule, Anfang Gymnasium. Also hat er auch relativ früh angefangen. Und als wir zusammengekommen sind, hat er dann mit seinen zwei Mitbewohnern und nochmal zwei Freunden Heroes gespielt. Parallel dazu hatte ich Chorprobe. Und weil seine WG sehr viel näher an der Uni lag als meine, bin ich nach den Chorproben meistens zu ihm. Und wenn ich da dann irgendwann gegen 23:30 hinkam, dann saßen die im Wohnzimmer und hatten regelmäßig irgendwelche Regeldiskussionen. Und sowohl ich als auch die damals Freundin, inzwischen Frau von seinem einen Mitbewohner, die kam zur ähnlichen Zeit heim, weil sie irgendwie Yoga hatte. Und wir saßen immer und wir haben uns dann immer angeschaut und dachten, das macht doch keinen Spaß. Und die beiden meinten dann immer, doch, das kann auch echt Spaß machen. Und ja, irgendwann haben sie uns dann mal dazu überredet, dass wir in anderer Konstellation eine Runde spielen. Das war damals auch DSA, dann 4-1.
Ah, 4-1.
Und ja. Genau, ja. Ja, die Runde gibt's bis heute.
Geil. Das genau, ist jetzt wie lange her?
Fast 15 Jahre.
Boah, geil.
Genau, und die gibt's cool. Seitdem. Genau. Der eine Mitbewohner und seine Frau sind auch unsere Trauzeugen und
Was ist das schön.
Der zweite Trauzeuge von meinem Mann spielt auch mit und dann noch ein Freund aus der Uni, den wir so über die Fachschaft kennen.
Geil. Das ist so richtig cool. Das ist so. Ja, was das ist, verbindet halt einfach, ne? Also in so vielerlei Hinsicht, das ist fantastisch. Also ja, richtig, richtig toll.
Und relativ lange war das die einzige Runde. Während Corona haben wir dann online noch eine zweite DSA-Runde gestartet. Mit Leuten aus dem Wackenforum, wo es davor eben schlicht und einfach daran immer gescheitert ist, dass man sich nicht am Tisch treffen konnte, weil das halt irgendwie von Bremen bis zu uns runter irgendwie so quer durch Deutschland war. Ist mittlerweile tatsächlich eingeschlafen, aber die gab es dann auch relativ lang. Und war aber eben immer noch das gleiche System. Und dann ist irgendwie mein Mann auf auf das Crowdfunding zu Wesen Britain and Ireland gestoßen. Und wollte das unbedingt spielen, hat das gebackt. Und das haben wir dann angefangen, mit einem aus unserer DSA-Runde und einem Arbeitskollegen von ihm zu spielen. Und dann sind wir Anfang 23 auf dem Discord von Am Tavernentresen gelandet, von dem Podcast. Ursprünglich bin ich da gelandet, weil ich halt angefangen habe, den Podcast zu hören Und da hieß es dann immer, ja, also wenn ihr die auch die Maps und so sehen wollt, dann die findet ihr alle auf dem Discord. War bedingt richtig. Manche der Sachen, die angekündigt werden, findet man dort, viel findet man nicht. Aber ich habe dort vor allem ganz viel spannende Rundenangebote gefunden. Und mittlerweile spielen wir da sehr regelmäßig. Also
Ja,
ich auch
cool.
noch mehr als mein Mann.
Ja, sehr schön. 15 Jahre DSA 4.1 angefangen. Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, dass da so ein paar andere Systeme noch versteckt sind, die du gespielt hast.
Ja.
Gibt es da noch mehr Systeme, die du schon gespielt hast?
Also jetzt ausprobiert bin ich, glaube ich, mittlerweile bei knapp 50 oder so. Regelmäßig spielen wir am Tisch noch The One Ring. Und in Online beziehungsweise gemischter Kampagne COC Things from the Flood und ja, so mehr oder weniger regelmäßig noch Outgunned beziehungsweise ja, so eine Mischung Outgunned Adventures.
Ja.
Wir haben die mit Broken Compass angefangen und
Ach,
als dann
schön.
Outgunned rauskam, haben wir die Charaktere in Outgunned überführt. Und ja, jetzt seit Adventure raus ist, spielen wir halt quasi so ein Mischding davon.
Wie kam es dazu, von Broken Compass auf Outgunned die Charaktere dahin zu machen? Was war der Anlass dafür?
Ja, also Outgunned ist ja im Prinzip die Weiterentwicklung oder also letzten Endes Outgunned Adventures, aber die dahinter steckende Engine ist ja quasi die Weiterentwicklung von der Broken Compass Engine.
Okay. Ja,
Genau.
ich kenne jetzt tatsächlich nur so Broken Compass, weil es auch von Steffen G. war ja schon gespielt worden ist. Ich habe es bei
Genau.
Loot and Leveln gehört, genau.
Ja.
Und ja, Outguns ist jetzt natürlich auch ein Begriff, aber ich wusste nicht, dass das dann quasi die Weiterentwicklung davon ist.
Ja.
Okay, cool, gut zu wissen.
Ja, genau. Und da gab es zwischendurch mal irgendwie Probleme mit der Lizenz,
Ach, ja.
weil Two Little Maus Meister ihre Rechte irgendwie nicht mehr so richtig hatten. Ganz
Ja, ja, ja.
genau im Detail weiß ich es auch nicht, aber auf jeden Fall. Deswegen haben sie das dann nicht unter dem Namen Broken Compass weiterentwickelt, weil sie das dann gerade nicht durften. Deswegen der neue Name.
Stimmt, da war was. Ja. Hab da, ich glaube, auch schon tatsächlich von gehört. Ja, genau.
Und ja, eben, also wie gesagt, das Grundprinzip ist gleich, also mit diesem W6-Pool, wo du möglichst viel gleiche Zahlen würfeln musst. Aber es sind noch so ein paar kleinere Mechaniken mit dazugekommen, wodurch zum einen die Charaktere ein bisschen weniger gleichförmig werden.
Ja.
Weil bei Broken Compass fühlen sich viele Charaktertypen einfach von dem, was dann man tatsächlich an Werten rauskriegt, sehr ähnlich an. Dadurch, dass das ja sehr minimalistisch ist. In der Outgunned-Variante beziehungsweise Outgunned-Adventure gibt es ein paar mehr Möglichkeiten, dadurch, dass man sich nicht mehr zwei Berufe raussucht, sondern statt dem zweiten Beruf dann aus einer Liste von, boah, ich weiß gerade den Namen nicht, wie es dann heißt, von so Character Traits quasi sich einen raussucht. Und da gibt es dann als Zusatz nicht nur eben dieses Ich darf kostenlos rerollen, sondern da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man, so ein paar andere Sonderfertigkeiten letzten Endes, die man dann sich raussuchen kann. Die machen es jetzt nicht wirklich komplizierter, aber individualisieren die Charaktere ein bisschen mehr.
Ah, okay. Okay, das hört sich gut an, doch. Also hat es auch was Gutes, dass sie die Rechte quasi verloren haben. Ne?
Ja, wie auch immer. Also ist jetzt dann die
Ja.
Frage, ob sie es trotzdem irgendwie weiterentwickelt hätten oder nicht, aber ja.
Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Also das weiß, kann man natürlich nicht wissen.
Genau, ja.
Aber ja gut, wenn die es besser gemacht haben, in dem Sinne, dann ist es doch. Ist doch cool.
Ja, ist auf jeden Fall
Genau.
schön geworden.
Stimmt. Aber jetzt, wo du sagst, das Outgun ist das Broken Compass von ohne Rechte oder mit Rechten, so gesehen.
Genau, also mit
Ja.
inzwischen haben sie ja auch für Broken Compass die Rechte wieder und haben das jetzt ja dann quasi offiziell zusammengeführt.
Ja, so. Ich finde es dann ja auch gut, dass man dann so ein bisschen dem, ich sag jetzt mal, diesen Gefecht aus dem Weg geht und sagt, okay, wir haben Fehler gemacht. Nicht so wie ein großer Klemmbausteinehersteller, der vor Jahren die Rechte nicht verlängert hat und jetzt alles und sämtliche Leute verklagt, die das
Naja.
kopieren.
Naja.
Also da hat man dann halt einfach selber Schuld. Punkt. Ne?
Ja, absolut.
Was ist denn so dein von den genannten Systemen so dein Lieblingssystem, wo du sagst, da kann ich immer wieder hin zurück und in diese Welt möchte ich immer wieder abtauchen?
Finde ich tatsächlich echt schwierig, so ein System rauszupicken.
Okay, dann nennen wir die Top 3.
Also bei DSA mag ich einfach die Welt unheimlich gerne. Finde Aventurien als zu bespielende Welt einfach unglaublich schön.
Da sitzen jetzt viele Zuhörer und nicken beistimmend zu. Ich genauso.
Das System dahinter ist okay. Also es gibt Sachen, die ich auch wirklich gern dran mag. Ich mag zum Beispiel diese einfach sehr freie Charakterentwicklung unglaublich gerne. Dass die Charaktere halt wirklich frei werden können, was sie werden wollen. Oder was halt auch die Geschichte aus ihnen macht. Dass es nicht eben so festgelegte Entwicklungspfade gibt, sondern ja, wenn ein Bauernjunge aus Andergast dann irgendwie plötzlich Interesse am Raya-Kult entwickelt, dann kann er halt auch irgendwann über eine Spätweihe noch Raya-Geweihter werden. Mal gucken, ob das in meiner, also in der Kampagne, die ich leite, mal noch passiert oder auch nicht.
Aha, okay.
Das wäre durchaus möglich.
Ich habe das bei mir, also bei meinem Charakter Glasiel. Das ist ja mein allererster Charakter gewesen. Der ist bornländischer Wundarzt. Also ich habe eigentlich einen Archetyp genommen. Wir haben damals alle einen Archetyp genommen. Und ich habe den bornländischen Wundarzt genommen, habe mir dann auch ein bisschen überlegt, okay, ich habe mir dann so ein bisschen Lore reingezogen, okay, wo ist das Bornland, wo kommen die her, was machen die? Und habe dann überlegt, okay, ich bin damals oder bin aufgewachsen auf den Straßen, dann hat mich halt ein Wundarzt aufgelesen und ich habe halt von ihm gelernt. Der ist gestorben, als ich 17 war. Und dann bin ich als Wundarzt weitergezogen. So. Das war meine Lore.
Ja.
Und den habe ich jetzt halt so geskillt, weil das halt eben bei DSA so frei ist, so wie du schon sagst, und das ist doch total cool. Den habe ich jetzt so weit geskillt, dass der super mit Dolchen umgehen kann. Der hat Linkshand. Und er ist der absolut begnadeste Alchemist, den ich kenne.
Ne? Ja.
Und ich meine, Alchemist und Wundarzt liegt jetzt nicht so fern voneinander weg. Also es ist ja schon so, dass es ein bisschen zusammenpasst. Ja. Ne? Aber dass ein Wundarzt Linkshand hat und mit Dolchen super gut umgehen kann, ist dann schon ein bisschen Assassin-mäßig.
Ja, ich habe eine unter anderem eine alchemistisch sehr begabte Zwergin, weil die, also da war quasi der Hintergrund dazu, dass sie sich so mit speziellen Legierungen beschäftigt. Jetzt ist die aber halt zwischendurch einfach mal mit Leuten rumgezogen, die halt auch ständig dabei waren, irgendwelche Tränke zu brauen. Ja, jetzt kann sie das halt auch.
Ja, warum denn auch nicht?
Genau. Obwohl sie halt erstmal sehr, genau, obwohl sie erstmal sehr klischeeig als Zwergenschmiedin angefangen hat. Gut, gleichzeitig mit ihrem Meister zusammen hat sie auch vor einiger Zeit mal einen Wagen repariert. Uns ist der Wagen kaputt gegangen unterwegs. Dann haben sich die zwei Zwerge dran gemacht, den Wagen zu reparieren. Er war hinterher wieder heil. Er war hinterher sehr stabil. Er wog halt hinterher auch das Doppelte. Weil ihr Meister hat gesagt, mehr Dinge aus Metall sind einfach besser.
Ja, absolut.
Ja, gut, jetzt brauchten wir dann halt ein zweites Pferd. Nein, passiert.
Ja, so shit happens, dafür geht der Wagen halt nicht mehr kaputt.
Genau, ja.
Okay, also Aventurien, die Welt, wie gesagt, da stimmen dir, glaube ich, sehr, sehr viele zu, die da schon mal gespielt haben. Das System mit den Würfelproben und so weiter und so fort will ich nicht schon wieder ansprechen, weil ich glaube, da habe ich lange genug drüber hergezogen. Das System an sich mit der Entscheidungsfreiheit, wo soll mein Charakter hinwachsen, ist enorm. Also das ist ja das, was du gerade schon sagtest, das ist irre. Da bin ich ganz bei dir. Also wie gesagt, Aventurien mit einer meiner Favorites auch ganz oben. Definitiv. Da fehlen noch zwei.
Dann bei dreien wird es dann auf jeden Fall noch COC.
Call of Cthulhu.
Also Call of Cthulhu, genau. Ist halt ein wirklich schön einfaches System jetzt erstmal. Mit dem Prozentsystem hat man es auch schnell erklärt. Da können sich halt alle auch irgendwie schnell was drunter vorstellen, weil ich meine, wenn ich eine 20% Chance habe, etwas zu schaffen, dann muss ich nicht lang irgendwie rumtun, da kann sich jeder was vorstellen, okay, ja, ist gar nicht so wahrscheinlich, dass ich das schaffe. Wenn ich halt dagegen irgendwie eine 70% Chance habe, dann stehen meine Chancen schon ganz gut.
Ja.
Ist von daher eben schön einsteigerfreundlich, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Wenn man das dann wirklich noch mit kompletten Einsteigern spielt, kann man regeltechnisch auch noch ein bisschen mehr herunterbrechen, dass man mit den extrem schweren Proben oder
wobei auch das finde ich, also ich meine, so häufig braucht man es ja gar nicht. Und
das stimmt.
Also man fängt ja nicht gleich mit den ersten Proben an, dass man es da irgendwie gleich fordert. Und wenn man es im Laufe des Spiels irgendwann fordert, dann ist das jetzt auch nicht so schwer zu erklären.
Ja. Nee, was ich einfach damit sagen wollte, ist halt, dass das auch bei Call of Cthulhu, dass man, selbst wenn man das wirklich mit kompletten Neulingen spielt, auch da immer noch sehr viel herunterbrechen kann, sodass es noch ein bisschen einsteigerfreundlicher wird. Und wenn man dann, so mache ich das zum Beispiel mit den Regelwerken, egal welches ich neu ansetze, dass das Grundgerüst steht, dass sie verstehen, okay, ich muss dann und dann würfeln bei der Gelegenheit, und wenn ich dann sage, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, dann nehmen wir die und die Regel noch dazu.
Ja, genau.
Ja, also das meine ich halt eben, ne?
Ja, aber letzten Endes finde ich, braucht es bei COC auch gar nicht so wahnsinnig viele Regeln.
Nee,
stimmt. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt auch einfach die Regeln, wo sich alle übereinstimmend einig sind, sie nicht zu verwenden. Ich sage nur Verfolgungsjagden.
Ja, habe ich
auch noch. Ich kenne niemanden, der die Verfolgungsjagdregel wirklich spielt.
Ich habe die auch noch nie gebraucht.
Die ist auch einfach grauenvoll. Ich habe es mir, als ich angefangen habe, Cthulhu zu leiten, habe ich es mir durchgelesen, weil ich mir halt einfach den kompletten Regelteil durchgelesen habe. Ich habe es gelesen, habe es ein zweites Mal gelesen, um es zu verstehen, um es nachzuvollziehen.
Ja.
Habe es dann, glaube ich, verstanden und direkt beschlossen, ich werde es nie anwenden.
Und okay.
Alle, die ich kenne, die es angewandt haben, haben es exakt einmal verwendet.
Okay. Also ich habe damals das Regelwerk, das war das erste Regelwerk, was ich mir quasi gewünscht habe und dann das dann auch bekommen habe. Das ist so das erste große Regelwerk habe. Und da habe ich das auch durchgelesen. Meine Arbeitskollegen, ich habe das halt während der Pause auch auf der Arbeit gelesen. Und die haben dann auch so geguckt, was liest du denn da? Also das ist ja erstmal kein normales Buch in der Buchgröße, wie man es kennt. Und zweitens, was sind da für kranke Bilder drin? So, ne? Das war das eine.
Ja.
Yep. So, und dann bin ich irgendwann zu dem Kapitel Verfolgungsjagen angekommen und habe mir gedacht, nee, das brauchst du nicht. Du hast ja du weißt ja, was du vorhast, ne? So. Und bei mir sind es halt eher immer so Kammerspiele, es sind so meistens immer so Two-Shots, vielleicht mal drei Abende, wo wir spielen. Und das sind immer so Kammerspiele, weil ich da die Immersion vom Horror eigentlich immer ganz gut aufbauen kann, aus meiner Perspektive. Mhm. Also die Spieler meistens sehen das genauso. Und daher brauche ich diese Verfolgungsjagden nicht. Ich glaube, einfach nur, weil du das jetzt gesagt hast, werde ich das bestimmt irgendwann mal verwenden.
Nein, lies es, verwende es nicht.
Ich werde es lesen. Ich habe tatsächlich noch eine Idee, die schwirrt mir schon länger im Kopf rum. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du den Film Convoy?
Sagt mir jetzt
das
nichts.
Das ist so ein Trucker-Film, so ein LKW-Fahrer-Film aus den, jetzt muss ich lügen, Ende der 80er Jahre. Und da geht es so ein bisschen um die amerikanische Freiheit und die machen einen elendig langen Konvoi mit amerikanischen Trucks und so. Und es gibt da den Hauptprotagonisten, das ist Rubber Duck. Auf jeden Fall. Ich habe da irgendwann mal dran gedacht und habe mir so gedacht, okay, warum eigentlich nicht ein Abenteuer, also in Call of Cthulhu, wo die als LKW-Fahrer unterwegs sind und jeder von denen hat eine wichtige Ware hinten drauf, die halt aus dem Cthulhu-Universum kommt, und immer wenn die irgendwo stehen, haben die schlechte Träume und irgendwann beginnen die wahnsinnig zu werden, weil die Sachen, die da hinten drauf sind, halt eben so sind, wie sie sind. Und das dann halt immer weiter. Also die fahren halt durch ganz Amerika mit dieser Ware hinten drauf und müssen die halt irgendwo hinbringen. Und dann geht es als nochmal richtig los, das Showdown dann direkt vor Ort, wo sie die Ware abliefern müssen.
Mhm. Ja, da könnte man auf jeden Fall ganz gut was draus machen.
Da kann man, glaube ich, richtig gut was draus machen.
Mhm.
Und da wäre so eine Verfolgungsjagd, glaube ich, auch gar nicht so schlecht.
Ja, nur nicht mit den Regeln.
Lass es besser ausgehen.
Also, ich habe durchaus schon Verfolgungsjagden in meinen Abenteuern drin gehabt. Aber ich löse das Ganze halt eher erzählerisch
Ja.
und weniger als Würfelorgie.
Das macht Call of Cthulhu auch aus, finde ich, dass man erzählt, was passiert
Genau,
und
ja. Und
vielleicht mal in einer brenzligen Situation mal sagt, okay, würfeln mal auf Geschick und wir gucken, was passiert. So. Oder Autofahren gibt es ja, glaube ich, sogar auch als Wert,
ja,
ne?
genau, ja,
Genau.
genau. Aber ja, da, also diese Regeln sind dann enden dann eher so ein bisschen als Würfelorgie,
Ja, nee,
was
das muss auch nicht
einfach
sein.
meinem Stil zu leiten nicht entspricht.
Was ist denn
Und
dein Stil?
wenn man es wenn man es konsequent durchspielt, sind sie auch noch wohl potenziell relativ tödlich, habe ich mir
Ah,
sagen
okay.
lassen.
Okay. Ah, das ist doch genau das, was wir wollen als Spielleitung in COC.
Ja, ich weiß nicht.
Ich stelle mir gerade so eine Verfolgungsjagd direkt im Prolog vor und dann schon Würfelorgel, 5 Minuten gespielt, alle tot. Toll.
Ja.
Hey Achim, sag mal, was sind das denn für geile Würfel, die du hast?
Ja, Fabian, das ist Spicy Dicey. Das sind scharfkantige Resin-Würfel mit echten getrockneten Chilis drin. Auf die Idee bin ich gekommen, nachdem ich mein eskaliertes Hobby von 2020 mit Chilis züchten einfach weitergesponnen habe und natürlich auf die konsequente Idee gekommen bin, die in ein 7-teiliges Würfelset zu gießen. Die gibt es dann ab dem 25.10. auch auf unserer Kickstarter-Kampagne, zusammen mit coolen Extras wie einer Münze und Würfelboxen mit Chili-Thema und natürlich auch D&D-Supplements wie einem Bossfight, einem Dungeon und vielleicht sogar Custom-Character-Classes, alle mit coolem Chili- und Feuerthema. Die Würfel selber gibt es in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen und du kannst dir das Ganze angucken unter spicydicey.legendaryitems.de. Ab dem 25.10. geht's los.
Sehr cool. Die kann man aber nicht essen, oder?
Solltest du besser nicht, vor allem vom W4 lieber die Finger lassen. Da tut weh, spätestens beim Rauskommen.
Sehr cool. Das checke ich auf jeden Fall mal ab dem 25.10. unter der genannten Adresse. Check die Shownotes ab und dann unterstützt das ganze Thema.
Genau, spicydicey.legendaryitems.de.
Aber
Also,
was ist denn dein Stil zu Spielleiten? Wir kommen zu deiner dritten Welt, kommen wir gleich noch, aber das ist jetzt so eben ein.
ja, ich leite eher erzählerisch auf jeden Fall. Und zwar auch in nicht so erzählerischen Systemen. Also, wenn ich DSA leite, kann es durchaus auch passieren, dass vielleicht, also wir hatten da auch schon Sitzungen, wo den ganzen Abend halt nicht gewürfelt wurde.
Ja.
Also selten, meistens wird dann schon irgendwann ge gewürfelt, aber ja.
Ey, alles cool.
Genau, ich finde, und anfangs zumindest war ich sehr so auf dieser Sicherheitsseite, sage ich jetzt mal, mit eher übervorbereiteten Sachen, um dann spontan auch einfach die Dinge doch deutlich anders zu machen. Also witzigerweise, wenn das dann irgendwie anders kommt, dann habe ich überhaupt kein Problem, das irgendwie zu improvisieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber irgendwie brauchte ich sehr lange im Vorfeld irgendwie ein sehr festes Konstrukt an das ich mich halten konnte. Ich tue mir auch immer noch echt schwer damit, selber Dinge zu schreiben. Ich brauche immer Leute, die mir sagen, ja, deine Ideen sind gut, das kannst du so machen. Ich bin da irgendwie, ja, das ist extrem selbstkritisch und unsicher, was das angeht. Wenn es dann eben so ist, dass im Abenteuer es einfach komplett anders läuft, dann ist das okay, dann mache ich auch was anderes draus.
Ja. Also ich kenne die Art und Weise, die habe ich auch. Nur das glaube ich bei mir, also ich schreibe alles selbst. Also überwiegend alles selber. Ich gucke natürlich mal hier und da in die Türen rein, okay, was kann man da rausnehmen oder implementieren in das Abenteuer. Aktuell spielen wir immer noch City of Mist. Und ich habe jetzt in der letzten Session die ersten 10 Minuten geredet, weil wir so eine Traumsequenz hatten, wo man aus der Visionssicht was vom Antagonisten sehen kann. Und das danach habe ich nicht mehr geredet. Danach waren die Spieler so drin und waren Feuer und Flamme und wir haben eine Stunde da gesessen oder die Spieler haben eine Stunde da gesessen und haben einfach nur geredet. So, was ist jetzt der nächste Plan? Was müssen wir tun? Wie können wir die beiden in Sicherheit bringen? Und bla bla bla. Und da wurde auch nicht gewürfelt. Ich glaube, wir hatten bei City of Mist, es ist sowieso ein sehr würfelarmes Spiel, weil das wirklich ein absolutes Erzählspiel ist.
Ja, finde ich, ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, das erste Mal, als ich DSA geleitet habe, da habe ich auch selber geschrieben. Und da habe ich wirklich, weil das war mein erstes Mal und ich habe wirklich die Spieler würfeln lassen bis zum geht nicht mehr. Ich habe wirklich eigentlich total bescheuert, wirklich alles auswürfeln lassen, wo ich mir denke, also heute rückblickend darauf, bist du doof? Also nie wieder würde ich so ein Spiel leiten.
Ja, ja gut, aber ist das so. Also ich merke auch, dass ich inzwischen viel weniger würfeln lasse als früher.
Man muss nicht auswürfeln, ob man jetzt die Mauer hochklettern kann. Das ist immer mein Beispiel. Die Mauer schaffst du schon, eine Hauswand wird schon schwieriger, ne? Also das ist so das beste Beispiel. So den Fluss, den 3 Meter tiefen Fluss durchqueren. Mit einer semi-leichten Strömung, okay, das schaffst du auch so. 5 Meter tiefer Fluss mit starker Strömung wird dann schon wieder schwieriger. Würfel doch mal bitte, ne? So.
Ja, ja. Also, ich finde halt, zum einen, es sollte man nie würfeln lassen, wenn es dafür sorgt, dass das Abenteuer nicht weitergeht.
Ja.
Etwas, was in vorgeschriebenen DSA-Abenteuern häufiger mal vorkommt. So. Die Gruppe muss jetzt da hochklettern. Wenn man es dann eben auch noch streng spielt mit pro, ich weiß nicht wie viel Meter, eine Kletternprobe, dann ist es hinter, keine Ahnung, irgendwie 4 erschwerten Kletterproben versteckt. Und wenn sie das nicht schaffen, dann geht das Abenteuer einfach nicht weiter. Wo ich mir denke, ja, aber dann lasse ich sie auch nicht würfeln. Weil wenn das Abenteuer nicht weitergeht, dann, ja, was sollen wir dann? Dann drehen wir um und gehen nach Hause oder was?
Ja.
Das ist so das eine. Und das andere ist, wenn ein Misserfolg keine wirklichen Konsequenzen hat, dann brauche ich auch nicht würfeln lassen. Weil wenn sie genug Zeit haben, irgendwas auch 10-mal zu probieren, Dann brauche ich sie nicht 10-mal würfeln lassen.
Ja, ist so.
Sondern dann schaffen sie es halt einfach irgendwann. Wenn sie aber natürlich unter Zeitdruck sind und nur einen Versuch haben, ja klar, dann lasse ich sie würfeln. Und manchmal kann es auch schön sein, auf, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sinnlose Dinge würfeln zu lassen.
Mhm.
Es kann auch unglaublich unterhaltsam sein, wenn im Gasthaus eine Flirtenprobe daneben geht.
Ja, das sind dann die schönen szenistischen Sachen, wo man dann auch den Spieler so ein bisschen aus der Reserve lockt.
Oh ja, wenn dann in DSA eine Doppel-20 auf Flirten fällt.
Oh, ich scheiß mir in die Hosen. Das ist so grandios.
Ja, und dann die Gjallskaer Tierkriegerin am Ende der thulamidischen Streunerin Flirt-Tipps gibt.
Ja, moin.
Das war super schön. Also,
das glaube ich.
War herrlich. Das war, glaube ich, an diesem Abend auch einer von zwei Würfen, die wir gemacht haben. Der eine war dieser kritische Misserfolg von der Thulamidin. Und dann habe ich gewürfelt und meine Flirt-Tipps waren gut.
Sehr gut. Sehr schön.
Ja. Ja.
Okay. Okay, genug geplänkelt. Deine dritte Welt. Wo würdest du nochmal gerne hinabsteigen?
Also Tales from the Loop beziehungsweise Things from the Flood, die zwei würde ich so ein bisschen zusammennehmen.
Ja.
Weil es ja die gleiche Welt ist, nur halt von der Zeit in der Geschichte ja unterschiedlich. Ist auch eine Welt, die ich unglaublich gerne mag. Wo ich auch wirklich viel drin spiele und leite.
Ich hab morgen meine erste Runde.
Oh, schön.
Freue ich mich schon drauf.
Ja, also
schöner, knackiger One-Shot.
Ja, also in Things from the Flood spiele ich in einer Kampagne und leite eine Kampagne.
Wow. Krass. Ja. Sehr cool. Hast du in deiner, weil ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen drin, hast du in deiner Kampagne die vorgefertigten Städte genommen oder hast du was Eigenes gemacht?
Also die beiden Kampagnen spielen im mehr oder weniger gleichen Boulder City.
Ah, okay. Ja, okay. Also die amerikanische Version.
Ja. Mhm. Wir haben irgendwie, also das hat sich jetzt irgendwie so bei uns in dem Freundeskreis so ein bisschen entwickelt, dass wir Tales from the Loop hauptsächlich in Schweden spielen.
Okay, ja.
Und Things from the Flood hauptsächlich in den USA.
Mhm.
Also wir haben jetzt bei Tales auch schon ein paar Ausflüge nach Deutschland gehabt.
Mhm.
Aber im Wesentlichen quasi das. Und unser Boulder City ist mittlerweile aber wirklich sehr groß, was so den, ich sage jetzt mal, Metaplot angeht und die Ausgestaltung. Also wir haben inzwischen einen Tanker dafür mit den Lehrkräften der Highschool und was auch immer alles.
Okay, krass. Ja. Wie lange spielt ihr da schon drin?
Seit 23 oder so.
Also auf jeden Fall
schon. Also jetzt auch schon, ja, genau.
Fast 6 Jahre.
Nee. 3 Jahre.
3 Jahre, ja. Es ist für mich sehr spät.
Alles gut.
3 Jahre, ja.
Genau, also.
Hier viel.
Der andere, der da eben leitet, also der die Kampagne leitet, wo ich mitspiele, der hat da schon ein bisschen früher mit angefangen. Und das, also warum die beiden Kampagnen da auch so ein bisschen verwoben sind, liegt daran, ich habe einen One-Shot geleitet, aus dem sich dann meine Kampagnenrunde entwickelt hat, weil die unbedingt weiterspielen wollten.
Ja, okay, kann ich verstehen.
Also wir sind damals tatsächlich sogar an diesem einen Abend fertig geworden, oder nicht Abend, sondern das war ein Community-Wochenende, wo wir halt das ganze Wochenende gespielt haben. Aber wir sind in diesem einen Slot fertig geworden. Aber hinterher kam dann so, können wir da nicht weiterspielen?
Ja,
das kann ich verstehen. Und einer der NSCs aus diesem allerersten Abenteuer, auch das erste Abenteuer, das ich wirklich komplett selber geschrieben habe, ist mittlerweile mein Kampagnencharakter.
Ach, geil. Ja, genau. So. Ist doch super.
Ja. Und dadurch sind natürlich diese beiden Kampagnen automatisch verknüpft.
Ja, das finde ich aber auch geil. Das finde ich wirklich gut. Weil bei dir in der Kampagne spielt er ja noch weiterhin mit als NSC.
Ja, so ein so bisschen, mehr oder also nur am Rande tatsächlich.
Ja. Aber er ist nicht ganz weg.
Nee, er ist nicht ganz weg. Ja.
Ne? Also es ist ja nicht so, dass er wie bei Quantum Popcorn im Quantenschaum irgendwo hängen bleibt.
Nee, das nicht. Genau, ja. Ne? Sie ist nur aktuell nicht mehr in Boulder, aber gelegentlich wird mit ihr telefoniert.
Also das siehst du, also ich finde das zum Beispiel, also ich habe morgen die erste Runde, das ist so ein One-Shot-Ding, weil gerade einer von uns aus der Tischrunde in Japan ist und bei City of Mist geht so ein bisschen in die finalen Runden und dann will man natürlich irgendwie alle mit am Tisch haben und deswegen suchen wir dann immer so aus, welche Dinge halt dann zu spielen und dann habe ich das angeboten und dann gesagt, ja, alles klar, machen wir, kein Problem. Und da spielt dann morgen halt auch einer mit, der ist so, ja, der sitzt so auf der Ersatzbank. Wir haben eine volle Gruppe. Mhm. Wenn er aber Zeit und Bock hat und wir bieten sowas an, dann ist er dabei. Mhm. Und das finden wir auch ganz cool. Ist halt in Anführungsstrichen noch Anfänger, der kennt das ganze Genre und so, aber ich möchte ihn halt auch immer gerne dabei haben. Mhm. Und der, wir spielen jetzt im Winter, das ist so Winter 83, vor den Winterferien. Und wenn die nächste Hauptkampagne auch in derselben Stadt, mit denselben Charakteren, also wir bleiben dabei, ist dann im Sommer, dann sind ja aber die ganzen Abschlussarbeiten und so weiter, die sind schon alle gelaufen und die Zeugnisse stehen ja schon fest und der ist dann halt weggezogen. Ja? Also den gibt es auch noch. Und der kann dann auch immer noch wieder da hinkommen und so. Ja. Aber der ist dann halt erstmal, ja, für gewisse Zeit erstmal nicht da.
Ja.
Wobei man den auch immer noch anrufen kann, ne?
Mhm. Ja.
Das finde ich auch cool. Ja, sure. Also, wie gesagt, erzählst du genug. Es ist bei mir gerade so mehr drin als denn je, weil, wie gesagt, einfach morgen die erste Runde stattfindet.
Ja.
Wenn ihr das hört, ist das schon vorbei. Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Finde ich sehr cool.
Genau, und da, also da passiert es mir total oft, dass ich irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten da sitze und meine Spielenden einfach machen.
Ja, glaube ich, sofort. Glaube ich dir sofort.
Und
Du hast.
Also wir brauchen auch für so einen One-Shot gerne mal 4 bis 5 Sitzungen, weil wir halt einfach auch viel drumrum spielen. Beziehungsweise in der Kampagne, die ich leite, ist eigentlich irgendwie der Hauptplot eh der Weg zum Prom. Mhm. Also jetzt müssen dann die Letzten noch irgendwie ihre Outfits und ihre Dates klar machen. Weil es geht jetzt langsam hart auf den Prom zu.
Okay, cool.
Genau, und die anderen Sachen passieren so zwischendrin. Hm.
Cool. Kannst du nicht so viel verraten, falls die Spieler das hören?
das wissen sie.
Ah, okay.
Ja, weil wir sind auch schon im Gespräch. Weil wenn der Prom rum ist, werden wir wahrscheinlich erstmal von Flood weggehen und sind jetzt schon am Überlegen, was wir stattdessen machen.
Okay, sehr schön.
Genau, also von daher wissen Sie das.
Okay, ich sehe gerade, wir haben schon fast eine Stunde rum. Mir brennt eine Frage auf der Zunge, weil du sagtest, du bist Lehrerin und ganz am Anfang. Und mir brennt es einfach auf die Zunge. Wie bringst du das so ein bisschen mit in den Unterricht rein? Oder bietest du irgendwie auch was an der Schule mit Rollenspiel? Also, ja.
Gibt's also da irgendwas in diese Richtung? Möglichkeit für eine AG oder so gab es jetzt tatsächlich nie.
Ja.
Ich bin schon seit dem Referendariat im Prinzip auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Ganze wirklich in Unterricht, in Deutschunterricht mit einzubauen. Mhm. Und zwar eben nicht nur als irgendwie jetzt AG oder sonst irgendwas, sondern wirklich fest als Teil des Texteschreibens.
Ja.
Weil gerade gerade bei den kleineren, also ich habe in erster Linie erste und zweite Klasse, und da merke ich oft, dass die sich auch super schwer tun, dann wirklich da Geschichten zu sich mal schnell auszudenken.
Ja.
Und deswegen wäre so meine Idee fürs Texte vorbereiten.
Mhm.
Erstmal die Geschichte gemeinsam zu erzählen. So quasi Pen and Paper mäßig.
Ja.
Und dann, wenn man gemeinsam diese Geschichte entwickelt hat, dann kann jeder und jede das, was er oder sie aus dieser Geschichte mitgenommen hat, dann ja zu Papier bringen.
Mhm.
Aber sie haben nicht das Problem, dass sie das von null auf irgendwie alleine erfinden müssen.
Ja.
Sondern dieser Brainstorming-Prozess letzten Endes funktioniert dann kreativ gemeinsam.
Mhm.
Und dann eben das Niederschreiben macht dann wieder jeder und jede für sich selber. Da ist aber das große Problem, dass ich das Ganze im Prinzip spielleiterlos brauche.
Ja.
Und das gibt's so nicht. Also für Kinder ist spielleiterlos überhaupt nicht vorgesehen.
Mhm.
Witzigerweise auch bei dem EduTales, was an sich speziell für Schule gemacht wurde, hast du einen Spielleiter oder eine Spielleiterin für 4 bis 6 Kinder.
Ja.
Ja, jetzt habe ich aber halt irgendwie 24, 25 Kinder in der Klasse sitzen.
Ja.
Was mache ich mit den anderen 20?
Das
heißt, ich muss das Ganze irgendwie so hinkriegen, dass die mich dafür nicht brauchen. Ja. Und ich habe inzwischen ein paar Ideen, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mich da mal wirklich hinzusetzen und das konzeptuell auszuarbeiten. Mhm. Das ist aber was ich auf dem Zettel habe.
Ja, sehr cool.
Genau, also mittlerweile bin ich da zumindest vom Konzept her schon relativ weit, wie es funktionieren könnte. Mhm. Und jetzt muss ich mich halt wirklich konkret dran machen, das auszuarbeiten. Und dann halt aber schon, also vor allem dann halt auch wirklich mit einem Abenteuer, mit einer Geschichte die ausarbeiten und um es dann mal auszuprobieren.
Ja, klar. Cool. Nee, aber finde ich gut, dass du es mit einbringen möchtest, weil ich finde es einfach absolut wichtig, auch für die Kreativität der Kinder und auch für die kreative Weiterbildung im Grunde genommen. Sehr, sehr schön, weil als Kind man ja doch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, je älter man wird, so das verlernt, kreativ zu sein, wenn man nicht gerade sowieso schon kreativ ist, also ein kreativer Kopf.
Mhm. Ja? Und ja. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass es auch den Kindern immer und immer schwerer fällt, weil, glaube ich, gerade dieses gemeinsam Geschichten erzählen und so in den Familien auch immer weniger gemacht wird.
Ja.
Und deswegen finde ich es total wichtig. Ich bin auch noch mit unserem Tagesheim in Kontakt, weil die nämlich auch im überlegen, jetzt dann eher quasi die klassische Variante mit Spielleitung immer mal wieder dann für Kleingruppen anzubieten. Die haben ja tatsächlich die Möglichkeit, dass sie einfach mal irgendwie 5, 6 Kinder rausnehmen und sagen, wir machen das jetzt gemeinsam. Und dann machen wir das jetzt 2 oder 3 Mal zusammen und dann dürfen mal andere Kinder, was ja für mich für einen Unterrichtskontext halt nicht funktioniert.
Ja,
genau. Und weil die hatten irgendwie letztes Jahr bei ihrer Klausurtagung haben die Pen and Paper gespielt und fanden das irgendwie cool. Und dann kam ich mit der Tagesheimleitung ins Gespräch und jetzt haben wir da gemeinsam schon überlegt, welches System könnten die denn anbieten und so weiter. Und haben mich dann auch schon gefragt, weil, also die haben jetzt halt alle einmal D&D gespielt.
Mhm.
Und das ist alles, was die an Pen and Paper Erfahrung haben. Und da habe ich schon, also da sind wir jetzt schon im Gespräch, dass ich dann auch mal für die Erzieher leite, dass die das nochmal mit einem anderen System kennenlernen, wir dann eben halt auch gleich das System spielen, was für die Runden mit den Kindern geeignet wäre und so weiter.
Ja, absolut. Finde ich cool.
Genau.
Finde ich sehr cool. Also, ich habe es auch schon oft genug erwähnt, ich bin da auch sehr engagiert, möchte ich glaube ich behaupten, also für meine Verhältnisse, so wie ich es kann, halt eben, ne? Mit der Grundschule und Co. Und ich finde das cool. Also auch an alle Leute da draußen, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, tragt es nach draußen, gebt den Staffelstab weiter. Versucht es auch irgendwie an die Kinder zu bringen. Und wenn ihr auch nur ein Kind da habt, die sagen oder das sagt, ey, ich möchte das auch machen, was du da machst, dann hat man eigentlich schon alles geschafft, möchte ich behaupten.
Ne? Ja, doch, auf jeden Fall.
Sarah, so schnell geht eine Stunde rum. eigentlich kommt jetzt noch viel, viel mehr. Also eigentlich kommen ja noch 2 wichtige Fragen, aber Das ist ein Grund, dich wieder einzuladen, glaube ich. Wir müssen noch darüber sprechen, welche Systeme du noch spielen möchtest und welche Systeme oder was das Rollenspiel so besonders für dich macht. Aber das verknüpfen wir andersweitig. Das werden wir dann bestimmt noch mal anders besprechen. Und vielleicht hast du dann ja noch ein Update zu dem, was du da an der Schule machst. Das würde mich riesig freuen.
Ja, schauen wir mal.
Und wir kriegen das bestimmt noch mal hin, dass wir uns noch mal hören. Also wie gesagt, also das sind zwei Fragen, die müssen wir noch machen. Nur für mich wird das jetzt zu spät.
Alles gut. Ja,
es ist jetzt 21.10 Uhr und mein Wecker klingelt um 10 vor 4. So, deswegen.
Ach, das ist böse, ja.
Ja, ich bin es gewohnt. Seit einem Jahr mache ich das. Ne? Aber ich will es auch nicht übertreiben.
Verstehe ich. Ja, ich finde schon schlimm, dass meiner um 6 klingelt.
Ja, ich bin aber auch im Schichtdienst, dafür kann ich nächste Woche in Anführungsstrichen ausschlafen. Also da klingelt kein Wecker.
Mhm.
Aber auch das sind beschissene Nächte, weil ich habe Nachtschicht und in der Nacht sollte man schlafen.
Also. Mhm.
Nee, cool. Sarah, es war mir eine Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir hören uns definitiv wieder. Wir werden, ich hoffe, so bald es geht, dieses Jahr vielleicht noch, wenn du es irgendwie hinkriegen kannst, einen Folgetermin machen. Und dann hören wir dich auf jeden Fall nochmal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.